20.000 Meilen unter dem Meer. Chor- und Orchesterhörspiel von Henrik Albrecht. Nach dem gleichnamigen Roman von Jules Verne.
Blickt man auf unseren Erdball, so ist er fast blau. Denn er ist zum größten Teil von Wasser bedeckt. Weit mehr als zwei Drittel der Erde sind Ozeane. So gesehen gehört die Erde den Meerestieren und nicht den Menschen. Mehr als die Hälfte der Meere ist tiefer als 1000 Meter. Und bisher ist nur der winzigste Teil der Tiefsee erforscht. Diese gewaltigen Räume des Meeres sind voller Wunder. Fische wie aus der Urzeit wohnen hier, und kein Mensch konnte bisher in diese Tiefen vordringen. Kein Mensch, bis auf einen. Kapitän Nemo. Er zeigte mir die Wunder der Ozeane. Doch sind die Meere auch voller Gefahren. Daher war ich froh, ihn an meiner Seite zu haben. Ned Land, den tollkühnen Harpunier. Er rettete mir das Leben und wurde mein Freund auf meiner Reise 20.000 Meilen unter dem Meer. Wir schreiben das Jahr 1867. Ich bin Professor Aronnax und habe mein Leben ganz den Fischen und der Erforschung der Meere gewidmet. Meine Bücher über die Ozeane finden sich in allen Bibliotheken der Welt. So war es kein Wunder, dass man mich zu Hilfe rief, als im Frühjahr 1867 mehrere Schiffe von einem seltsamen Seeungeheuer angegriffen wurden.
Extrabatt, die große Neuigkeit, Extrabatt, es ist so.
Die Zeitungen neigen hin und wieder zur Übertreibung. Doch meine Neugier war geweckt. Dieses Ungeheuer wollte ich mir doch einmal aus der Nähe ansehen. An Bord der Abraham Lincoln war eine Kabine extra für mich hergerichtet worden. Meine Bücher und alles, was ich für meine Forschungen brauchte, befanden sich bereits an Bord. so konnte sie beginnen. Meine bisher ungewöhnlichste und abenteuerlichste Expedition. Erstes Kapitel. Hinaus aufs Meer.
Buch unterm Arm, Brille auf der Nase. Sie müssen Professor Aronnax sein. Schön, dass Sie auch mit an Bord sind.
Mit wem habe ich das Vergnügen?
Ich bin Ned Land, der beste Harpunier weit und breit. Meine Aufgabe wird es sein, das Ungeheuer, wenn wir es denn einmal gesichtet haben, zu erlegen.
Also ich protestiere entschieden gegen ein solches Vorgehen. Für mich als Wissenschaftler ist eine Forschung am lebenden Objekt viel wertvoller.
Von mir aus können Sie forschen, so viel Sie wollen, Professor. Aber für mich als Harpunier gibt es nur zwei Arten von Fischen. Die essbaren und die ungenießbaren. Außerdem muss ich Sie ja wohl nicht daran erinnern, dass dieses Ungeheuer sogar Schiffe angegriffen hat und somit höchst gefährlich ist.
Die Erforschung der Meere war schon immer gefährlich. Doch der Wissensdurst der Menschen lässt sie jede Gefahr bezwingen.
Fertig zum Ablegen!
Wind blähte die Segel und wir verließen den Hafen.
Ahoi, ahoi!
Mit Kurs auf die offene See.
Ahoi!
Die Besatzung suchte jeden Tag fieberhaft den Ozean ab. Denn der Kapitän hatte demjenigen eine satte Belohnung versprochen, der das Untier zuerst entdeckte. Auch ich schaute auf das Meer und sah den Delfinen zu, die unser Schiff begleiteten. Munter sprangen sie im Wasser herum. Sie waren ganz in ihrem Element.
Na, Professor, schon was gesichtet? Sie wollen sich wohl die Belohnung verdienen.
Mr. Land, mein Interesse am Meer ist rein wissenschaftlicher Art.
Natürlich, ich vergaß Ihren Wissensdurst. Glauben Sie eigentlich, dass es dieses Schiffe verschlingende Meeresungeheuer wirklich gibt?
Wie erklären Sie sich sonst diese große Zahl gesunkener Schiffe? Was glauben Sie denn?
Ich glaube erst an das Seeungeheuer, wenn ich es mit meiner Harpune erlegt habe und ein saftiges Stück davon in meiner Bratpfanne brutzelt.
Da wollen wir hoffen, Mr. Land, dass Sie sich nicht den Magen verderben. Zweites Kapitel: Der Kampf mit dem Ungeheuer. Wir waren nun schon 2 Monate auf See. Der anfängliche Eifer der Mannschaft hatte sich gelegt. Statt aufmerksam das Meer zu beobachten,
hingen die Männer müde an Deck herum.
Ich komme um vor Langeweile. Seit 2 Monaten habe ich mit meiner Harpune nichts anderes gemacht, als mir in der Nase zu bohren. Es wird langsam Zeit, dass sich dieses Ungeheuer mal blicken lässt.
Professor, sehen Sie dort in der Ferne?
Plötzlich, wie aus dem Nichts, waren in 500 Meter Entfernung 2 gelblich schimmernde Punkte auf der Wasseroberfläche zu sehen.
500
Wenn das die Augen des Ungeheuers sind, so muss das Tier ja riesig sein.
500
Sehen Sie, Mr. Land, wie schnell es ist. Das kann unmöglich ein Wal sein. Und woher kommt bloß dieses gelbe Licht in den Augen?
Ihr Wissensdurst in allen Ehren, Professor. Aber ich habe im Moment ganz andere Sorgen. Das Monstrum kommt nämlich direkt auf uns zu.
Sehen, wie dem Ungeheuer meine Harpune schmeckt. Ich protestiere im Namen der Wissenschaft. Wir müssen das Tier lebendig fangen.
Aber in keinem Aquarium der Welt hätte es Platz, Professor. Im Übrigen wird es uns gleich rammen.
Ned Land stellte sich an den Bug des Schiffes in Position.
Ungeheuer 20 Meter voraus!
Zielte mit seiner Harpune, holte mit seinen kräftigen Armen weit aus. Sein Oberkörper bog sich nach hinten und dann schleuderte er seine Harpune mit aller Kraft auf das Monstrum.
Was dann geschah, verstand ich erst später. Die Harpune prallte mit einem metallischen Geräusch von dem dunklen Rücken des Ungeheuers ab. Dann rammte dieses Ungetüm unser Schiff.
Hilfe! Hilfe!
Der Stoß schleuderte Professor Aronnax direkt ins Wasser. Natürlich konnte ich unseren Freund der Wissenschaft nicht allein seinem Schicksal überlassen. Also sprang ich über Bord und nahm den Professor ins Schlepptau.
Danke, Ned Land. Sie sind meine Rettung.
Die Abraham Lincoln war nach dem Zusammenprall mit dem Ungeheuer manövrierunfähig. Sie trieb immer weiter von uns weg. Wir schwammen so schnell es unsere Kräfte erlaubten. Doch schließlich entschwand das Schiff am Horizont unseren Blicken.
Was sollen wir jetzt tun? Wir sind verloren. Hier ist kein Schiff weit und breit, das uns retten könnte.
Nur Mut, Professor. Unkraut vergeht nicht.
Drittes Kapitel. verloren auf dem Ozean. Wir schwammen schon eine ganze Weile. Zum Glück war die See glatt und ruhig. Aber ein dichter Nebel hatte sich auf das Wasser herabgesenkt. Plötzlich tauchten aus dem Nebel vor uns die Umrisse des Ungeheuers auf. Es lag ganz ruhig im Wasser. Seine gelben Augen leuchteten nur schwach. Sein dunkler Rücken ragte aus dem Wasser.
Schauen Sie, Professor, unser Ungeheuer.
Seien Sie leise, Ned. Es könnte uns hören.
Sie haben nun die einmalige Gelegenheit, Ihre Forschungen direkt am lebenden Objekt durchzuführen. Oder sollte ich besser sagen, am toten Objekt?
Sind Sie verrückt? Sie schwimmen ja immer näher an das Tier heran.
Tja, Professor, ich denke, dass ich Sie enttäuschen muss.
Wie meinen Sie das?
Ihr Ungeheuer ist gar kein Lebewesen, sondern eine Maschine aus Stahl. Hier, fassen Sie es mal an. Hören Sie!
Unerschrocken kletterte Ned aus dem Wasser und spazierte auf dem Rücken des Objekts umher.
Los, kommen Sie, Professor. Hier kriegen Sie wenigstens wieder trockene Füße.
Ned Land zog mich aus dem Wasser. Er hatte recht. Wir befanden uns auf einer Art Wasserfahrzeug aus Stahl. Was von Weitem wie zwei riesige Augen ausgesehen hatte, waren zwei große Bullaugen, die bei der Fahrt an der Wasseroberfläche als Ausguck dienten.
Hey, ist hier jemand?
Machen Sie doch nicht so einen Lärm!
Herr Professor, ich forsche, und zwar auf meine Weise.
Ned trommelte wie ein Wilder auf dem Deck des Fahrzeugs herum. Diese Maschine aus Stahl musste von Menschen gebaut worden sein. Und wahrscheinlich waren sie ganz in der Nähe. Plötzlich öffnete sich neben Ned Land eine Luke und mehrere Männer kamen heraus. Sie führten uns wortlos, aber mit festem Griff
in
das Innere des Schiffes.
Wer wird denn so ungemütlich sein?
Mich schauderte. Was erwartete uns wohl an Bord dieser seltsamen Maschine? Viertes Kapitel. Die Nautilus. Eine schmale Treppe gelangten wir ins Innere der Maschine. Darauf folgten wir einem langen Gang, von dem zu beiden Seiten Kabinentüren abzweigten. Man brachte uns in eine der Kabinen. Sie bot für zwei Passagiere ausreichend Platz und hatte auch zwei Kojen.
Wunderbar. Ist mir doch egal, ob wir in Wolkenkuckucksheim oder in einer Sardinenbüchse sind. Ich muss nach der ganzen Schwimmerei erstmal schlafen.
Nach einem kurzen Schlummer wurden wir von einer Stimme aus einem Lautsprecher geweckt.
Achtung, Achtung! Hier spricht der Kapitän. Mein Steward wird Ihnen zunächst etwas zu essen und zu trinken bringen. Danach erwarte ich Sie in meinem Salon.
Ned, haben Sie das gehört? Wo sind wir hier?
Darüber werden wir uns nachher den Kopf zerbrechen. Schauen Sie, da kommt schon unser Essen. Mh, das duftet aber lecker. Endlich gibt's mal was Vernünftiges zwischen die Rippen. Riechen Sie mal, Professor, dieses herrliche Lammragout und dieses feine braune Sößchen. Ach, das Gemüse, das ist so herrlich frisch und knackig.
Nachdem wir uns gestärkt hatten, führte man uns in den Salon. In diesem Fahrzeug aus Stahl mit seinen engen Gängen hätte ich niemals einen so großen und so prachtvoll eingerichteten Raum erwartet. Die teuersten Möbel und Teppiche zierten Wände und Boden. Vor einem schweren roten Vorhang stand ein Mann, seltsam gekleidet, in einer Art Uniform. Dies musste unser geheimnisvoller Gastgeber sein.
Ich bin Kapitän Nemo. Sie befinden sich an Bord der Nautilus, dem modernsten Schiff, das je gebaut wurde.
Kapitän Nemo, darf ich Ihnen zunächst für unsere Rettung danken?
Nein.
Aber Kapitän?
Auch wenn Ihnen der Empfang hier wie Gastfreundschaft erscheinen mag, so täuschen Sie sich. Sie sind mein Feind.
Aber das ist ein Irrtum.
Sie haben mich gejagt.
Wir hielten Ihr Schiff für ein Seeungeheuer.
Sparen Sie sich Ihre Worte, Professor. Ihre Logik, die über dem Wasser regieren mag, geht hier nichts mehr. All die Feindschaften und Kriege der Menschen gibt es hier unten nicht. Auf der Nautilus herrschen meine Gesetze.
Kapitän Nemo, was meinen Sie mit hier unten? Können Sie etwa mit der Nautilus, können Sie mit dem Schiff tauchen?
Wir befinden uns zurzeit 100 Meter unter der Wasseroberfläche.
Das ist nicht möglich.
Sehen Sie selbst, Professor.
Mit diesen Worten öffnete der Kapitän den roten Vorhang. Dahinter sahen wir durch ein riesiges rundes Fenster hinaus in die blaue Tiefe des Ozeans. Diesen Anblick werde ich nie vergessen. Wir schwebten inmitten einer fremden Wunderwelt. Im Scheinwerferlicht der Nautilus tummelten sich Tausende von Fischen. Es gab dort Kugelfische, die sich grotesk aufblähten. Stachelfische mit ihrem nadelgespickten Körper. Clownfische, Schleimfische und den mit Schlamm bedeckten Seeteufel. Riesige Quallen schwebten an unserem Fenster vorbei und verfärbten das Licht in dem Salon, als würde es durch die bunten Fenster einer Kathedrale scheinen.
Kapitän, was für eine wunderbare Welt!
Sie werden sie noch oft betrachten können.
Wir dürfen also noch ein paar Tage an Bord Ihres Schiffes bleiben?
Sie kennen nun das Geheimnis der Nautilus. Würde die Menschheit in den Besitz meines Schiffes gelangen, so würde sie diese Wunderwelt durch ihre Habgier zerstören. Darum, Professor, werden Sie die Nautilus nie wieder verlassen.
Ned und ich schauten uns fassungslos an. Was war dieser Kapitän Nemo für ein Mensch? Was gab ihm das Recht, uns unsere Freiheit zu rauben? Er musste ein Herz haben, so kalt wie das Wasser der Tiefsee. Und doch liebte er wie ich das Meer und hatte dieses Wunderwerk der Technik ersonnen. Die Nautilus.
Ich werde Ihnen nun Ihre neue Heimat zeigen. Den Salon mit seinen Kunstschätzen kennen Sie ja bereits.
5. Kapitel. Ein Schiff voller Wunder. Kapitän Nemo führte uns aus dem Salon in einen Raum voller Schalthebel, Knöpfe und blinkender Lichter.
Dies ist die Kommandobrücke. Von hier aus steuern wir die Nautilus. Folgen Sie mir weiter ins Innere der Nautilus. Wir betreten jetzt den Maschinenraum.
Über gewundene Treppen gelangten wir immer tiefer in das Schiff. Und dann waren wir da, im Herzen der Nautilus. Um uns herum ratterten die Maschinen.
Ich lade Sie ein, mit der Nautilus die Welt zu umrunden. In 20.000 Meilen unter dem Meer.
Begann unser neues Leben an Bord der Nautilus. Für mich war ein Traum in Erfüllung gegangen. Endlich konnte ich die Unterwasserwelt der Meere mit eigenen Augen sehen. Oft saß ich vor dem gigantischen Fenster im Salon und sah dem Spiel der Fische zu. Für mich als Wissenschaftler war die Nautilus ein Paradies. Ned Land hingegen hatte größere Probleme, sich in sein Schicksal als Gefangener zu fügen.
Er kann uns doch nicht einfach so hier einsperren. Dieser Mann muss verrückt sein.
Ned.
Ich will hier raus.
Sie müssen sich beruhigen.
Raus will ich, raus!
Herr Land, da Sie in Ihrer Kabine so einen Lärm veranstalten, möchte ich Sie fragen, ob Sie nicht Lust hätten, einen Spaziergang zu machen.
Ich sag's ja, er ist verrückt. Wo soll ich denn hier mitten auf dem Meer spazieren gehen?
Sie können sich draußen auf dem Meeresgrund frei bewegen. Wir haben ausreichend Tauchanzüge an Bord.
Endlich! Wir können raus!
Da wäre noch etwas. Wir befinden uns genau über meinen Unterseeplantagen. Sie könnten bei der Ernte helfen.
Ernte?
Hier in 20 Meter Meerestiefe bauen wir nahrhafte Algen und Meerespflanzen an. Ich erwarte Sie also gleich zum Algenpflücken.
Der glaubt doch nicht im Ernst, dass das Zeug jemand isst.
Ned. Waren Sie bisher mit der Verpflegung an Bord zufrieden?
Na ja, bisher schon.
Ich habe mal einen Blick in die Kombüse geworfen. Der Koch hier an Bord der Nautilus versteht sich darauf, diese Zutaten sehr raffiniert zuzubereiten. Was Sie immer für Lammragout gehalten haben, war Seeigelfilet. Oh. Das feine braune Sößchen, wie Sie es bisher nannten, war passierte Tiefseequalle mit Seeteufelschleim. Und das knackige junge Gemüse waren nahrhafte Grünfadenalgen mit Seetang. Und das...
Professor, nicht mehr weiterreden, mein Wissensdurst ist ausreichend gestillt.
Sie sehen also, auch hier unter Wasser können Sie Ihren kulinarischen Horizont noch erheblich erweitern.
Schon gut. Na los, dann lassen Sie uns eben ein paar Seegurken ernten.
Sechstes Kapitel: Der Spaziergang auf dem Meeresgrund. Nachdem wir unsere Taucheranzüge angelegt hatten, verließen wir einer nach dem anderen den Nautilus durch eine Schleuse.
Was war ich froh, endlich aus dieser tauchenden Blechbüchse rauszukommen. Das Blei in unseren Unterseeschuhen zog uns zum Meeresboden.
Von der Wasseroberfläche leuchtete schillernd das Sonnenlicht auf Kapitän Nemos Unterseeplantage.
Mich interessierte ganz etwas anderes. Neben dem Kleingemüse von Kapitän Nemo lag das Wrack einer spanischen Galeone. Ich zog den Professor mit mir. Vielleicht konnten wir ja das sagenumwobene Gold der spanischen Eroberer finden. Im Inneren des Schiffes sah es gespenstisch aus. Alles war von Algen überzogen. Doch mit meinem goldenen Näschen entdeckte ich sehr schnell unter einem Haufen von Trümmern eine Truhe. Ihr Schloss war vollkommen verrostet und so ließ sich der Deckel leicht öffnen. Unser erfahrener Meeresbiologe staunte nicht schlecht.
Was für ein Anblick! Die Kiste war bis zum Rand mit Gold gefüllt.
Ja, Professor, so macht Meeresbiologie Spaß.
Überglücklich schleppten wir unseren Schatz zur Nautilus. An Bord tönte wieder die Stimme des Kapitäns durch den Lautsprecher.
Meine Herren, was schleppen Sie da auf mein Schiff? Kommen Sie umgehend zu mir auf die Kommandobrücke.
Voller Stolz präsentierten wir Nemo unseren Schatz.
Kapitän, diese Kiste ist bis oben hin voller Gold. Ist das nicht großartig?
Großartig ist hier nur Ihre Dummheit. Statt bei der Ernte zu helfen oder sich die Wunder des Meeres anzuschauen, belasten Sie sich mit diesem nutzlosen Plunder.
Aber Kapitän!
Derlei Krempel benutzen wir an Bord der Nautilus lediglich als Ballast.
Mit diesen Worten öffnete Kapitän Nemo einen der Ballasttanks. Er war bis oben hin gefüllt mit Gold und Edelsteinen.
Ich habe festgestellt, dass die Nautilus mit diesem Ballast etwas besser im Wasser liegt. Ansonsten ist der Plunder für uns uninteressant. Etwas zu essen und ein klarer Kopf sind da viel wichtiger. Daher hoffe ich, meine Herren, dass Sie das nächste Mal bei der Ernte mithelfen.
Enttäuscht und beschämt gingen wir wie zwei begossene Pudel in unsere Kabine. Siebtes Kapitel: Der Sturm. Die Nautilus musste regelmäßig auftauchen, um Luft zu tanken. Bei einer solchen Gelegenheit stand ich eines Tages mit dem Kapitän an Deck und schaute aufs Meer.
Sehen Sie dort hinten, Professor, die dunklen Wolken? Da zieht ein Sturm auf. Es wird hier gleich sehr ungemütlich werden.
Kapitän Nemo hatte recht. Nach einer Weile wurde die See immer unruhiger. Die Wellen peitschten gegen die Nautilus. Wolkenfetzen fegten am Horizont über die schäumende See. Riesige Wellen, bis zu 15 Meter hoch, bäumten sich vor uns auf. Ein Sturzregen ergoss sich.
Seien Sie unbesorgt. So ein Sturm kann der Nautilus nichts anhaben. Wir werden einfach in die Stille des Meeres eintauchen.
Nemo ließ die Wassertanks der Nautilus füllen und schon sanken wir in die aufgepeitschte See hinab. Noch in 20 Metern Tiefe wurde die Nautilus von den aufgewühlten Wassermassen hin und her geworfen. Doch dann, nach weiteren 50 Metern, senkte sich Stille auf uns herab. Ich konnte kaum glauben, dass über uns ein Unwetter tobte. Schwärme von Fischen zogen gleichmütig ihre Bahn. Hier herrschten Frieden und die Schwerelosigkeit der Unterwasserwelt. Wir tauchten immer tiefer. Seltsame Steine lagen auf dem Meeresboden. Sie sahen fast aus wie Ruinen.
Was Sie hier sehen, Professor, ist von Menschenhand geschaffen.
Aber doch nicht 200 Meter unter Wasser.
Nein. Dies war einst Atlantis, eine mächtige Stadt über dem Wasser. Und doch ist sie durch ein Erdbeben untergegangen. Ich möchte Sie aber noch weiter hinabführen. Nicht weit von uns liegt der tiefste Punkt des Atlantischen Ozeans.
Achtes Kapitel: Die Tiefsee. Wir fuhren immer weiter in die dunkle Nacht der Tiefsee. Kein Lichtstrahl drang mehr in diese Finsternis hinab. Groteske Lebewesen glitten an unseren Scheinwerfern vorbei. Phosphoreszierende Aale. Schimmernd in den buntesten Farben. Und dann sahen wir am Meeresboden den Kampf zweier Giganten. Ein Pottwal versuchte, sich aus der Umklammerung eines Riesenkraken zu befreien. Die langen Fangarme des Kraken zuckten durch das Wasser und hielten den Wal unbarmherzig fest. Was für ein Schauspiel! Kraken.
Achtung, Achtung! Unsere Sauerstoffvorräte reichen nur noch für 5 Minuten. Wir verlassen nun die Tiefsee. Alles klar zum Auftauchen.
Gerade wollte die Nautilus wieder an die Oberfläche, da stockten die Maschinen.
Was ist los? Warum tauchen wir nicht auf?
Meine Herren, es scheint, als habe einer dieser Riesenkraken die Nautilus mit einem Pottwal verwechselt. Vermutlich blockiert er mit seinen Tentakeln die Schiffsschrauben.
Wir sitzen fest. Und das in 6000 Metern Tiefe. Verdammt!
Beruhigen Sie sich, Mr. Land. Sie verbrauchen zu viel Luft, wenn Sie so schreien.
Luft, Luft. Ich will hier raus. Ich brauche Freiheit.
Die Minuten vergingen. Die Luft an Bord wurde immer stickiger. Uns blieb nur noch wenig Zeit.
Das ist das Ende.
Verlieren Sie nicht die Hoffnung, Ned.
Wir müssen die Maschinen wieder in Gang bringen. Wir brauchen jetzt jede Hilfe. Jeder muss mit anpacken.
Wahrhaftig. Die Maschinen arbeiteten wieder. Die Schiffsschrauben drehten sich. Wasser vor den Bullaugen wurde wieder strahlend blau. Majestätisch schwebte die Nautilus an die Oberfläche. Wir öffneten alle Luken. Warm strahlte die Sonne ins Innere des Schiffes.
Gerettet! Luft! Ich kann wieder atmen! Oh, wie herrlich ist es doch, einfach nur tief durchzuatmen. Oh.
9. Kapitel. Der Kampf mit dem Riesenkraken.
Moment, wir sind doch gerade erst dem sicheren Tod in der Tiefsee entkommen.
Der Riesenkrake hatte zwar die Schiffsschraube freigegeben, doch seine Fangarme umklammerten immer noch den Rumpf der Nautilus.
Also, mir reicht es langsam. Hallo!
Welch ein Monstrum hatten wir da aus der Tiefe des Meeres an die Oberfläche geholt. Einer der Krakenarme schlängelte sich in die Einstiegsluke und schlug zuckend um sich.
Gefechtsposition einnehmen. Wir gehen raus und versuchen, die Nautilus von dem Tier zu befreien.
Alle Mann an Deck!
Jeder griff sich eine Bordaxt. Und so versuchten wir, uns den Weg ins Freie zu bahnen. Überall schienen die Arme des Kraken zu sein. Plötzlich packte einer dieser Tentakel Kapitän Nemo und riss ihn hoch in die Luft.
erstarrten.
Nicht alle. Ich hatte mir statt einer Axt eine Harpune gegriffen. Diese Holzfäller. Wahrscheinlich war ich der erste Harpunier, der sich mit solch einem Monster aus der Tiefsee messen durfte. Mit raschen Schritten kämpfte ich mich durch das Gewirr der Tentakel. Mein erfahrener Blick entdeckte sofort die einzig verwundbare Stelle des Ungeheuers. Den Punkt zwischen seinen riesigen Augen. Ich holte weit aus und schleuderte meine Harpune mit aller Kraft auf dieses eine Ziel.
Die Harpune flog durch die Luft und
natürlich. Schließlich bin ich der beste Harpunier der Weltmeere.
Die Arme des Kraken erschlafften und Kapitän Nemo befreite sich aus der eisernen Umklammerung. Dann glitt das Ungeheuer zurück ins Meer, in die Tiefsee, aus der wir es emporgerissen hatten.
Herr Land, wie kann ich Ihnen danken? Sie haben mir das Leben gerettet. Ich möchte mich erkenntlich zeigen.
Dann schlage ich vor, dass Sie mich so schnell wie möglich an Land lassen, Kapitän. Ich möchte endlich wieder frei sein und runter von Ihrer tauchenden Sardinenbüchse. Das ist mein einziger Wunsch.
Ich bedauere. Aber diesen Wunsch kann ich Ihnen nicht erfüllen.
Entsetzt blickten wir uns an. Selbst nach diesem Abenteuer vertraute uns Nemo immer noch nicht. Niemals würde er uns gehen lassen. Um jeden Preis wollte er die Wunder der Meere vor der Habgier der Menschen bewahren. Nach diesem Erlebnis änderte sich unser Leben auf der Nautilus. Kapitän Nemo spürte, dass er dem tollkühnen Harpunier nicht mehr lange seinen Willen aufzwingen konnte. Ned hingegen konnte seinen Hass auf den Kapitän kaum noch verbergen.
Ganz recht. So konnte es nicht mehr weitergehen. Und deswegen nahm ich die Ereignisse selbst in die Hand.
Zehntes Kapitel. Unsere Flucht von der Nautilus.
Ich fasste einen Plan und bereitete heimlich alles vor. Die Nautilus besaß ein kleines Beiboot. Damit konnte die Flucht gelingen. In den nächsten Tagen zeigte es sich, dass meine Vorbereitungen unsere Rettung waren. Denn uns drohte eine große Gefahr.
Seit der Begegnung mit dem Kraken trieb die Nautilus ziellos umher. Die Ruderanlage war beim Kampf mit dem Monstrum beschädigt worden und wir waren manövrierunfähig. Die Reparatur nahm einige Tage in Anspruch. Ich las gerade eines meiner Bücher, als Ned plötzlich in unsere Kabine stürzte.
Professor, wir müssen fliehen.
Aber Ned...
Die Nautilus treibt auf den Mahlstrom zu. Der Mahlstrom ist das Ende für jedes Schiff. Wenn die Flut kommt, verwandelt sich das Meer in einen reißenden Strudel. Er wird uns unweigerlich in die Tiefe ziehen.
Woher wissen Sie das?
Ich habe es von der Mannschaft gehört.
Das ist ja schrecklich.
Der Augenblick zur Flucht ist günstig. Die Nautilus tankt gerade Luft. Die Mannschaft versucht mit dem Kapitän die Ruderanlage zu reparieren. Und wir befinden uns ganz nah an der Küste.
Aber wie sollen wir das Land erreichen?
Mit dem Beiboot. Alles ist schon bereit. Schnell, Professor!
Ned packte mich am Arm und zog mich fort durch die engen Gänge zur Ausstiegsluke. Niemand hinderte uns. Dann erreichten wir das Deck.
Sehen Sie? Dort staut sich das Wasser am Horizont. Gleich wird es sich in einen tödlichen Strudel verwandeln.
Ned? Es ist zu spät! Die Flut hat schon begonnen!
Kommen Sie endlich!
Ned zerrte mich in das kleine Beiboot. Die
Nautilus erzitterte unter dem Druck des Strudels. Dann wurde unser Boot aus seiner Verankerung gerissen und wir trudelten wie in einer Nussschale auf den Wassermassen.
Rudern Sie, Professor! Rudern Sie! Unser Boot ist leicht. Vielleicht können wir uns aus dem Strudel befreien.
Mit aller Kraft legten wir uns in die Riemen. Mein Herz raste.
Na los, Professor!
Vor unseren Augen wurde die Nautilus immer tiefer in den Mahlstrom gezogen. Und dann verschwand sie aus unserem Blickfeld und wurde hinabgerissen in die Fluten. Mir wurde schwarz vor Augen und ich verlor die Besinnung.
Ach, der gute Professor, machte dann doch auf den letzten Metern schlapp. Aber wir hatten es wahrhaftig geschafft, uns aus dem Sog zu befreien. Mit letzter Kraft ruderte ich unser Boot an die Küste. Dort retteten uns ein paar Fischer.
Als ich wieder zu mir kam, fand ich mich in einem Bett wieder, in einer Fischerhütte. Die Sonne schien durchs Fenster. Neben meinem Bett saß Ned Land.
Da hat es sie ganz schön durchgeschüttelt, was? Fast hätte es einen Meeresbiologen weniger gegeben. Wenn ich nicht gewesen wäre, würden Sie jetzt in einer Sardinenbüchse auf dem Grund des Mahlstroms liegen. Ach, nun stehen Sie aber mal auf, Professor. Wir sollten uns jetzt meiner Form der Meeresbiologie widmen. Die Fischer hier kochen eine ganz ausgezeichnete Fischsuppe.
So ging sie zu Ende. Unsere Reise. Was aus der Nautilus geworden ist? Ob Kapitän Nemo immer noch die Tiefen der Ozeane durchquert? Ich weiß es nicht. Nur eines weiß ich ganz gewiss. Denn dies lernte ich auf meiner Reise 20.000 Meilen unter den Meeren. Der Mensch ist nur ein winziger Teil dieses Planeten. Und wenn wir diese Erde bewahren wollen, so müssen wir lernen, die Wunder unserer Welt zu sehen. Ganz gleich, ob über oder unter Wasser.
»20.000 Meilen unter dem Meer«, Chor- und Orchesterhörspiel von Henrik Albrecht, nach dem gleichnamigen Roman von Jules Verne. Sie hörten das Radiosinfonieorchester Stuttgart des SWR und das SWR-Vokalensemble Stuttgart unter der Leitung von Stéphane Deneuve. Es sprachen Professor Aronnax, Patrick Blank, Ned Land, Malte Arkona, Kapitän Nemo, Bernd Gnann. Technische Realisation: Thomas Angelkorte, Karl-Heinz Runde, Boris Kellenbenz, Norbert Vossen, Judith Rübenach und Theresia Singer. Komposition, Hörspielbearbeitung und Regie: Henrik Albrecht. Kompositionsauftrag und Produktion: Südwestrundfunk 2013. Redaktion: SWR Young Classics und SWR 2 Spielraum. Dramaturgie: Kirsten Ruppel, Birgit Rismondo und Uta Maria Heim.